diesem letzten Gottesdienst 2021, am heutigen zweiten Weihnachtstag. Die Lieder sind heute eingebaut in die Predigt. Wir werden also immer wieder mal eines singen. Und heute, es gibt ja zwei große Weihnachtsberichte in der Bibel, die stehen in Lukas 2 und Matthäus 2. Erstere haben die meisten von uns mindestens einmal in den letzten 48 Stunden gehört, deswegen betrachten wir heute den zweiten großen Text, Matthäus 2. Einsteigen möchte aber mit einer Geschichte aus dem aktuellen Rundbrief vom christlichen Gästehaus Krebs in Oberstdorf. Vielleicht haben es die eine oder andere schon gelesen. Da hat ein Pastor seinen Jugendkreis, kleiner Jugendkreis, zusammengetrommelt und hat gesagt, wir verteilen günstige Bibeln, jetzt so in der Advents- und Weihnachtszeit. Jeder kriegt so ein Säckle mit, wo da ein bisschen Süßigkeiten drin sind und so Bibeln. Und sie sollen einfach rumgehen, das verteilen, wer eine Bibel möchte und auch darum bitten, wer hat, wem es möglich ist, auch was dafür zu spenden. Alle haben so Säckle gekriegt, nur der Jüngste, der Franz, hat keins gekriegt und hat sich dann beschwert. Und der Pastor hat dann gesagt, da, weißt du, bist der Jüngste, weiß nicht, ob du schon so reden kannst und so. Nein, er will das auch. Gut, dann haben die anderen wieder ein paar Bibeln hergegeben und er hat auch so ein Säckle gekriegt und sind alle losmarschiert. Und als sie sich kurz vor Weihnachten wieder getroffen haben, dann hat der Pastor so gefragt, im Durchschnitt waren so 3-4 Bibeln pro Person verteilt worden. Nur der Franz, der hat sein ganzes Säckchen komplett verteilt. Alles leer. Erstaunt hat er gefragt, wie hast du das gemacht? Und hat der Franz gesagt, ich habe immer zu den Leuten gesagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft das Buch oder ich lese es euch vor. Wir lesen heute also Matthäus 2 abschnittsweise und ein paar Folien dazu. Insgesamt ist das Thema Anbetung oder Ablehnung. Und wir gucken mal ein paar Daten zum Überblick, zum Durchblick an. Machen wir mal die nächste Folie. Genau, also es sind zwei Teile, die erste Hälfte, Vers 1 bis 12, unerwartete Anbeter kommen zu Jesus und die Erwarteten, die kommen nicht. Und der zweite Teil, ab Vers 13 bis 23, Konflikt auf Leben und Tod zwischen dem gegenwärtigen und dem rechtmäßigen König, Klammer auf, der Juden, aber wir werden sehen, er ist der rechtmäßige König ja über alles. 8 von den 23 Bibelverse beginnen mit als, das sind 35%, deshalb untergliedern wir nach den Alsen. Also ich weiß nicht, was Mehrzahl von als ist, aber halt nach diesem Wort als. 4 Prophezeiungen erfüllen sich aus dem Alten Testament nach diesem Text. Das ist für den Matthäus sehr wichtig, der ja vor allem seine jüdischen Landsleute im Blick hat mit seinem Evangelium. Und die letzte wichtige Vorbemerkung, im Text begegnen uns im Wechsel 3 Gruppen samt Ortsangaben. Die Gruppe Weise aus dem Morgenland, die Gruppe Herodes und andere wichtige Herren aus Jerusalem und dann die Gruppe, ich nenne es jetzt mal Familie, Josef, die Mutter Maria, das Kind Jesus und sie sind unterwegs, mehrere Orte werden genannt. Sie stehen zueinander in Beziehungen, begegnet sich, aber es wird ganz deutlich, Gott lenkt. Er sitzt im Regiment, er hält die Fäden in der Hand. Und jetzt starten wir mit Teil 1, unerwartete Anbeter kommen zu Jesus, die Erwarteten kommen nicht. Wir starten mit dem ersten Als und die Verse 1 und 2. Als Jesus geboren war, in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Also die Unerwarteten haben ein Herzensanliegen, den König, den eingeborenen Sohn Gottes, das haben sie noch nicht so ganz erkannt, aber dass er was ganz Besonderes ist. den wollen sie wahrhaft anbeten. Und für uns wird klar, Jesus ist wirklich der Messias, der für Israel und der für alle Welt, auch die aus dem Morgenland, auch die aus dem Abendland. In ihm geht der Abraham-Segen für alle Völker in Erfüllung. Als Jesus geboren war, mit diesem zentralen Satz der Welt- und Menschheitsgeschichte beginnt das Kapitel. Und auch ein Ort und eine gewisse Zeit werden angegeben. Jesus war geboren in Bethlehem in Judäa. Dieses judäische Bethlehem liegt etwa 10 Kilometer südlich von Jerusalem auf fast 800 Meter Höhe, also so ähnlich hoch wie Oberstdorf. Es ist auch der Ort und die Gegend, wo David aufwuchs. David und Jesus, die enge Verbindung sieht man schon am Ort der Geburt. Und die Zeitangabe lautet zur Zeit des Königs Herodes. Der regierte ziemlich lange, nämlich von 37 bis 4 vor Christus. Und da merken wir, dass sich da etwas beißt. Denn wenn Jesus selbst gegen Ende der Regierungszeit von Herodes geboren ist, dann ist der Christus mehr als 4 Jahre vor Christi Geburt geboren. Mein erster Rallye-Lehrer in der Unterstufe am Beilsteiner Gymnasium war der Beilsteiner Pfarrer Sturm, ein wirklich gläubiger Mann. Und er hat immer den Satz gesagt, Jesus ist rund 6 Jahre vor seiner Geburt geboren. Und recht hatte er, denn er hat damit auf Folgendes hingewiesen, beim gregorianischen Kalender bzw. der Berechnung eines Abtes namens Dionysius Exiguus hat es einen Fehler gegeben. Jesus muss also mindestens im Jahre 6 oder spätestens 5 vor Christus unserer Zeitrechnung geboren sein. Und für das Jahr 7 vor Christus hat man eine eigenartige Stellung der Sterne festgestellt. Dazu kommen wir kurz nachher. Jesus ist also so 6, manche meinen auch sogar 7 vor Christus geboren. Dann zu Herodes. Er hatte den Beinamen der Große, verdient durch erfolgreiche Politik und große Baukunst. Hafen, Städte, Festungen hat er erbaut, viele kleine Tempel zu Ehren heidnischer Götter. Er war aber auch Erneuerer und Gestalter des jüdischen Tempels, die Klagemauer stammt noch von ihm. Und er würde heute sicher zu denen gehören, die ein House of One oder andere multireligiöse Anbetungsstätten bauen würden. Die Schattenseiten seiner Macht waren taktische Heiratsverbindungen, mindestens 10 Ehefrauen sind nachgewiesen und auch taktische sowie jähzornige Morde. Auch pharisäische Fromme hat er noch kurz vor seinem Tod verbrennen lassen. Er war Freund der Römer, fühlte sich den Griechen näher als den Juden und die Mehrheit der Juden lehnte ihn ab. Aber politisch-gesellschaftlich war er der gegenwärtige König der Juden. Und alles in allem kann man mit Fug und Recht zusammenfassen, Herodes war das genaue Gegenteil des verheißenen messianischen Königs der Juden. Und die andere Seite bilden die Gruppe der Weisen aus dem Morgenland, oder wie man auch übersetzen kann und wie auch übersetzt wird, aus dem Osten. Der Osten ist Arabien und mehrere Bibelstellen, ich habe es im Begleitblatt angeführt, stehen Osten und der Strom Euphrat immer im Zusammenhang. Es sind also Weise oder Magier aus Babylonien. Und so nannte man auch die persischen und babylonischen Priester, eingeweiht in uralte astrologische Überlieferungen und Geistes- und Geisterwissenschaften der damaligen Zeit. Sie sind also keine heiligen Könige und von 3 steht auch nichts drin. Es sind einfach mehrere Sterndeuter, Magier und Weise. Und es ist sehr, sehr naheliegend, dass sich die Geschichte Daniels und seines Gottes 540 Jahre davor bei ihnen tief eingegraben hatte. Und sie vielleicht sogar noch präsenter war als bei vielen vom jüdischen Volk. Schließlich hatte Daniel vielen von ihnen das Leben gerettet, weil er Nebukadnezars Traum schildern und deuten konnte. Wir haben das ja als Gemeinde ziemlich gut im Ohr, weil Rolf vor einigen Monaten und Marco Vetter vor 14 Tagen darüber gepredigt haben. Und ja, ihr Weltherrscher Nebukadnezar, das goldene Haupt, hatte sich gebeugt unter den Gott Daniels und Israels, hatte sich zu ihm bekehrt. Und deshalb, diese Weisen waren sich der Geburt des großen Königs 100% sicher. Ihre Frage gilt nur in Anführungszeichen, wo? Wo ist er zu finden? Wo können wir ihn anbeten, uns vor ihm beugen? Ihr Glaube ist felsenfest, vorbildlicher als oft bei uns. Sie suchen den wahren Gott von ganzem Herzen. Gott hat ihr noch diffuses Wissen und ihren Glauben dazu benutzt, um sie zu seinem Christus zu führen. Und das kann er auch heute noch so machen und tut es auch. Wir sind bei dieser Gateway-Arbeit, das ist ja der Trägerverein von Martin und Elke Kamphuis, immer wieder erstaunt, wie Gott bei diesem diffusen Glauben und Suchen der Esoteriker anknüpft und Menschen wirklich zum Glauben finden. Und vielleicht habt ihr etwas von diesem neuen Buch gehört, von der Engelkönigin zur Königstochter von Doreen Virtue. Das ist ganz erstaunlich, diese Doreen Virtue kennt jeder Esoteriker auf der ganzen Welt. Sie hat zig Bücher geschrieben, Weltbestseller als Esoterikerin und kam zum Glauben an Jesus. Und das Wertvolle an dem Buch ist, dass sie auch alles abhandelt, also auch so Themen wie Yoga, warum sie das nicht macht und warum wir auch das nicht machen sollen. Es ist sehr lesenswert, sagt meine Frau Sabine, die hat es schon gelesen, ich noch nicht. Ich komme erst danach dran. Also so führt Gott, so knüpft er an, so hat er ja auch einen Paulus angepackt und dieser Paulus hat dann an der Suche der Menschen in Athen beim Altar für den unbekannten Gott angeknüpft. Aber dann muss es weitergehen. Solche Menschen müssen zu Jesus, sie brauchen eine persönliche Jesusbegegnung. Denn Heil und Heilsgewissheit gibt es nur durch Wiedergeburt, durch Gottes Wort. Die Weisen haben seinen Stern gesehen, so sagen sie. Johannes Kepler, der berühmte Mathematiker, Physiker und Astronom, er hätte übrigens morgen 450. Geburtstag, weil er am 27.12.1571 in Weilerstadt geboren wurde. Der hat als erster eine besondere Verbindung, eine Planetenkonjunktion berechnet. Und sogar das Geo-Magazin hat vor ein paar Jahren bestätigt, dass das immer noch eine wahrscheinliche Erklärung sei. Ob Gott jetzt durch eine besondere Stellung seiner Schöpfung oder auf eine andere Art geführt hat, es ist eine Tatsache, dass diese Weisen und Sterndeuter dadurch hergeführt wurden. Sie haben diese lange, gefährliche und anstrengende Reise auf sich genommen, um anzubeten. Anbeten kann ja politische Huldigung und religiöse Anbetung bedeuten und bei ihnen waren die Übergänge offensichtlich fließend, es war beides mit dabei. Denn sie hatten erkannt, in dieser Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren, Jesus, der Heiland der Welt. Zeit, dieses Lied zu singen. weiter mit dem nächsten Als und den Versen 3 bis 8. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Unser Blick wird nun auf die Gruppe 2 gerichtet. Herodes, weitere Herren, die Einheimischen von Jerusalem. Und man hat so den Eindruck, die eigentlich erwarteten Anbeter waren hier ja auch darunter, die haben Herzen wie aus Stein. Steine der Selbstanbetung, Steine der falschen Anbetungen. Und man sieht auch, wer nicht mit Gott verbunden ist, nicht mit Gott rechnet, der muss vor Gott erschrecken und vor vielem anderen muss man dann auch erschrecken. Und wenn Machtmenschen und Völkermöhre unruhig werden, dann sind Blutbäder nicht fern. Herodes, der misstrauische Machtmensch, hatte kurz davor sogar zwei seiner Söhne umbringen lassen, von denen er befürchtete, dass sie an seinem Stuhl sägen. Und auch war ihm die allgemeine Erwartungshaltung der Juden, dass der Messias dran war zu kommen, nicht verborgen geblieben. Und weil er auch ihre Prophetien achtete, ließ er nun den gesamten Hohen Rat antanzen. Wo sein potenzieller Nebenbuhler und Unruhestifter zur Welt kommen würde, das konnte er bei diesem Personenkreis am ehesten erfahren. Und die Schriftgelehrten, die wissen Bescheid. Gott hat durch den Propheten Micha prophezeit, dass der große Fürst in Bethlehem in Judäa geboren wird. Und sie schließen die alte Davidsverheißung aus 2. Samuel 5, Vers 2 an. Du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Also der größere David wird es sein. Das wussten die. Das ist doch erstaunlich, was die auf Anhieb alles genau wissen. Es kommt wie auf Knopfdruck. Was für ein Kopfwissen, was für gescheite Leute. Aber es ist ihnen offensichtlich nie ins Herz gedrungen. Und deshalb machen sie sich nicht auf den Weg zum Messias. Haben Sie eine falsche Messias-Vorstellung? Ist Hochmut oder Stolz mit dabei? Oder auch Furcht vor den aktuellen Machthabern? Was ist es heute, auch bei uns selbst, dass wir oft zu wenig auf uns nehmen, um zu Jesus zu kommen, um ihn anzubeten? In Vers 7 und 8 begegnet uns mit Herodes der Heimlichtuer und Heuchler. Heimlich, genau ausfragend. Heucheln, der ist sich nicht zu schade, von Anbetung zu lügen. Es geht ihm nur um Machterhalt, um Systemerhalt. Er regierte ja schon Jahrzehnte und das lief doch ganz gut. Gut, ein paar musste man umbringen. Lüge und Mord kennzeichnen ihn und das kennzeichnet doch auch den Bösen im Hintergrund, den Satan. Der ist der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang an, so schreibt Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 8, Vers 44. Also Vorsicht vor Machthabern, ob weltlich oder religiös, denen es um Erhaltung ihres Systems geht, die heimlich und verlogen sind. Das Gegenteil ist was von heimlich und verlogen? Offen und ehrlich. So ist Gott. Mir ist das alte Sibal-Lied eingefallen, Gott kommt dir von vorn entgegen. Da wird also der geboren, der Leben ist und Leben bringt. Später wird dieser Neugeborene, dieser Menschgewordene sagen, steht also im Johannesevangelium, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Ich gebe als guter Hirte das Leben, mein Leben für die Schafe, damit sie das ewige Leben haben. Und die weltlichen Machthaber, die wollen ihn töten. Und bei den religiösen Führern schlägt ihre Interessenlosigkeit später um in denselben Wunsch. Das Holz vom Kreuz wirft also schon seine Schatten auf das Holz von der Krippe. Aber mit einem doppelten Als dürfen wir dann ein wunderbares Treffen von Gruppe 1 und 3 betrachten. Das sind die Verse 9 bis 12. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Also diese Weisen, die waren wirklich weise. Aber was ist das eigentlich, Weisheit? Weltliche Standardwerke definieren interessant. Weisheit ist zu wissen, was richtig ist und danach zu handeln. Oder Weisheit ist Klugheit, die auf tiefer Lebenserfahrung, Wissen, Erkenntnis, Verständnis und Einfühlungsvermögen beruht. Und eine Definition fand ich besonders interessant. Weisheit ist das Bemühen, also die haben schon vorsichtig formuliert, das Bemühen, die Menschen umgebende Wirklichkeit zu ordnen, zu erfassen und zu erklären. Und wenn man schon nur über diese weltlichen Definitionen nachdenkt, dann kommt man an zwei Tatsachen nicht vorbei. Erstens, nur der Mensch hat die Möglichkeit, weise zu werden. Und das Zweite, letztlich kann Weisheit nur von außen, von Gott kommen. Das heißt, nur der Mensch, der anerkennt, dass Gott sein Schöpfer ist und er selbst ein gottesebenbildliches Geschöpf, nur der kann in der Weisheit starten und wachsen. Und damit kommen wir von menschlichen Definitionen zum Wort Gottes. Und letztlich ist da die ganze Bibel ein Buch der Weisheit Gottes. Aber es gibt besondere, helle Lichter darin. Zum Beispiel die reichhaltigen und wunderbaren Weisheitskapitel, vor allem Kapitel 8 und 9 in den Sprüchen. Da heißt es dann unter anderem, die Weisheit ruft, nehmt meine Zucht an, lieber als Silber, und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Mein ist beides Rat und Tat. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Und das Neue Testament, das zeigt uns dann erst recht, wer diese Weisheit ist. 1. Korinther 1, Vers 24 folgende, wir predigen Christus als Gottes Weisheit. Christus ist uns von Gott her zur Weisheit geworden. Und das ist hier in Bethlehem geschehen, das hat in Bethlehem seinen Anfang genommen. Der Kolosser 2, Vers 3, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Jakobus 1, Vers 5, der praktische Rat, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und so wird eigentlich ganz klar, warum die Weisen an Weisheit zunahmen, während Herodes und ganz Jerusalem im Schrecken blieb und Tod und Verderben verbreitet hat. Und hoffentlich wird auch uns immer klarer, wie viel weniger wir uns mit den Mächtigen der Politik und den Oberen der Amtsreligionen und ihren Aussagen und ihren Presseorganen beschäftigen sollten und wie viel mehr mit Gottes Wort, mit dem Herrn Jesus als unserem Gegenüber, als dem Zentrum unserer Anbetung. Was wir betrachten, Anbetung ist ja tiefste Betrachtung, das prägt und bestimmt uns. Und deshalb können wir entweder mit der Welt und vor der Welt erschrecken oder im Glauben an den Herrn Jesus fest getröstet und weise werden. Und Jesus anbeten ist nicht auf besondere Zeiten oder gar Musikstile gemünzt, sondern Anbetung lässt sich so definieren: Anbetung ist an jedem Alltag sich bewusst machen und in der Gewissheit zu leben, dass unser Herr und Heiland größer ist als alles, was es auf dieser Welt gibt. Ich sage es nochmal: Anbetung ist an jedem Alltag sich bewusst machen und in der Gewissheit leben, dass unser Herr und Heiland größer ist als alles, was es auf dieser Welt gibt. Und diese Alltagsweisheit beginnt, wächst und gedeiht, wenn wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. So wunderbar hat es Luther zusammengefasst. Und diesen Weg haben die Weisen klar und konsequent beschritten. Und das Ergebnis: sie wurden hoch erfreut. Wörtlich steht da im Urtext: sie freuten sich mit großer Freude heftig. Bei so einem Satz würden die Deutschlehrer einen doppelten Wiederholungsfehler bemängeln, aber es gehen einfach die Worte und die Grammatik aus, um die Freude zu beschreiben, wenn ein Suchender Jesus findet. Und diese Männer, die haben das Ziel ihres Lebens und Strebens gefunden. Und sie gehen hinein in das Haus. Das ist wichtig, wir sind in einer anderen Bleibe in Bethlehem. Sie sind also irgendwann mal umgesiedelt vom Stall in ein Haus. Also passt mal auf daheim, falls ihr eine Krippe aufgestellt habt. Hirten und Weise beten nicht im selben Stall an. Ihr könnt das jetzt noch am zweiten Weihnachtstag korrigieren. Das aber nur am Rande. Und während die Gruppe Herodes ihren Reichtum und ihre Macht zusammenhalten will und dabei alles verliert, finden die Weisen aus dem Morgenland alles und geben ihre mitgebrachten Schätze hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe sind Schätze und Gewürze und im Alten Testament, in den Psalmen, im Hohelied, in Jesaja, Gaben für die messianische Zeit. Aber mit der Myrrhe ist auch ein Hinweis dabei auf die Grablegung Jesu. Das können wir in Johannes 19, Vers 39 nachlesen. Also die Selbstgerechten, die Selbstherrlichen, die Mächtigen und Religiösen, die Führerschaft Israels und der Weltmacht Rom, die fehlen alle bei der Anbetung des wahren Jesus. Dagegen Hirten und Heiden, Verachtete und Sünder, die beten an. Sie erkennen den Heiland der Welt, den Messias Israels. Sie dürfen kommen und anbeten, sie dürfen zur Gruppe Familie kommen. Und in gewissem Sinne haben sie Anteil an der Jesusfamilie hier schon, indem sie den König aller Könige erkennen, anerkennen und anbeten. Sie bringen mit allem zum Ausdruck: O Jesu, du mein Leben, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Zeit wieder für ein Lied: Ich stehe an deiner Krippen her. Weisen sind dann wieder gegangen. Gott hat ihnen den bewahrten Heimweg nicht nur gewiesen, sondern befohlen. Gottes Weg beinhaltet, geht nicht zurück in den Machtbereich der Fürsten und des Fürsten dieser Welt. Tu keine Stasi-Dienste, verrate nicht die Sache Jesu. Und die Weisen gehorchen, gehen auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Über sie ist alles erzählt, was für den Weg Jesu wichtig ist. Sie haben bestätigt, dass Jesus der König der Welt ist. Wir kommen zu Teil 2, Vers 13 bis 23, dem Kampf auf Leben und Tod zwischen dem gegenwärtigen König und dem rechtmäßigen König. Das nächste als, Vers 13 bis 15. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf und nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also der wahre Führer und König Israels muss eine Zeit lang nach Ägypten. Eine Parallele zu Mose, der ja in 5. Mose 18 schrieb: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, den sollt ihr hören in allem. Jesus als Kind, auch darin ein zweiter Mose. Prophetie aus dem Alten Testament erfüllt sich. Und auch bei Moses Geburt war eine Bedrängnis durch einen Herrscher da, der neugeborene Jungen hat töten lassen. Und sowohl bei Mose als auch erst recht bei Jesus setzt sich Gottes Heilsplan gegen alle Widerstände durch. Immer ist gleich von Anfang an die teuflische Welt da und arbeitet massiv gegen Gottes Heil für die Menschen, vor allem Gottes Heil für sein Volk, seine Leute. Aber wenn wir die Reihenfolge betrachten, noch bevor Herodes überhaupt erfährt, dass die Weisen einen anderen Weg genommen haben und bevor er seine Wut darüber zum Ausdruck bringt, weiß der allwissende und allmächtige Gott im Himmel schon, was Herodes denken, reden und machen wird. Er sendet seine dienstbaren Geister, seinen Engel zu Josef, zeigt ihm im Traum den Rettungsplan und den Rettungsweg. Ägypten war damals gut geeignet als Fluchtziel, denn sie hatten die richtige Entfernung zu Herodes, geografisch und auch politisch. Nicht allzu weit weg, aber politisch eher in Gegnerschaft zu Herodes. Und Ägypten und Israel haben ja ein erstaunliches Verhältnis in ihrer Geschichte. Ägypten war einerseits Dienstherr und Unterdrücker der Juden, aber ganz oft auch Zufluchtsort. Rund 10 Bibelstellen gibt es dazu, die können wir nicht alle betrachten, sind aber im Verteilblatt genannt, wer es anschauen will. Also angefangen von Abram und Sarai, über 3 Reisen von Jakob und seinen Söhnen bis hin zu Gottes Gericht, weil sein Volk sich mehr auf Ägypten verlässt als auf seinen Gott. Und dem Ausblick auf die Endzeit, dass auch Ägypten einmal sich bekehren und zusammen mit Israel zum Segen werden wird. Wir blicken wieder auf die Gruppe Familie, denn nach Vers 14 gehorcht Josef mit den 3 kleinen G ganz, gern und gleich. Nur so wird er und nur so werden auch wir zu Mitarbeitern an Gottes Heilsplan. Nur durch ganzes Hinhören auf Gottes Wort und ganzes Umsetzen, völlig unabhängig von den Umständen. Für die Umstände sind wir nie verantwortlich im eigentlichen Sinne. Darum kümmert sich Gott und kann sich nur er kümmern. Aber Gehorsam, das ist unsere Verantwortung. Hören und gehorchen. Josef, ein noch junger Mann, übernimmt im Gehorsam Gott gegenüber die Verantwortung für seine Familie. Und Josef hat für sich und für seine Familie auch kein Datum von Gott bekommen. Er wusste nicht, wie lang das sein wird. Und wir bekommen es doch meist auch nicht. Hören und warten ist auf Gottes Wegen ein sehr häufiger Fall. Wir haben da auch wieder viel Lehrhaftes für uns. Da ist auf der einen Seite Herodes und seine Gruppe, Gottes Feinde. Da muss man wirklich sagen, sich gegen Gott stellen ist das Dümmste, was man in seinem Leben machen kann. Und auf der anderen Seite Josef. Gott möchte mit der Mitarbeit seiner Leute rechnen. Es gibt keinen Gläubigen, keinen Christen, der unbeauftragt durch die Gegend oder durchs Leben läuft. Und immerhin so 3,5 bis 4 Jahre waren es dann, als die kleine Familie das war, was man heute Geflüchtete nennt. Warum lässt Gott das zu, dass sein Sohn, Gott der Sohn, nach der Stallgeburt auch noch ein Flüchtlingskind wird? Auch wenn wir bei weitem nicht alles verstehen können, so stoßen wir doch auch hier wieder auf das tiefgreifende Prinzip von Jesu Menschwerdung. Er wurde in allem wie wir, doch ohne Sünde. Die Bibel lässt uns da in vielfach bekannten Stellen hineinblicken. 680 Jahre vorher hat Jesaja schon prophetisch aufgeschrieben, Jesaja 53. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Er war der Allerverachtetste und Unwertetste. Und dann natürlich die Hebräerstellen. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod dem Tod die Macht nehme. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. So litt er, obwohl er Gottes Sohn war, doch in dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Und hinzu kommt auch, dass das, was wir so schwer fassen und annehmen können, dass der Teufel noch Raum und Zeit hat und das Böse sogar ausreift. Aber zeitlich und inhaltlich hat Gott Grenzen gesetzt. So leidet diese Gruppe, die Familie Jesu, unter den Machthabern dieser Welt. Die Familie im Allgemeinen, Jesus im Besonderen, sind aber auch Urtyp und Vorbild für die Gemeinde Jesu, die nicht den Höhenweg in aller Regel geht, sondern den unten Durchweg, weil der Knecht nicht größer als sein Herr ist. Es ist wieder Zeit für ein Weihnachtslied, diesmal eines, das die Menschwerdung von Gott, dem Sohn, beleuchtet. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Unser Blick wird nun mit den Versen 16 bis 18 wieder auf die Gruppe Herodes gelenkt. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, Jeremia 31, Vers 15. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. In einem Ort nicht weit weg von hier kam vor vielen Jahren ein junges Mädchen ganz aufgebracht vom Weihnachtskindergottesdienst nach Hause. Ihre gläubige Oma, die mit im Haus gewohnt hat, hat das bemerkt und sie gefragt, warum bist du denn so durcheinander, so aufgewühlt? Und darauf sagte das Mädchen, wegen der Weihnachtsgeschichte von dem Rhodes, der die Babys hat umbringen lassen. Und als die Oma nachfragte, du meinst sicher den Herodes, antwortete das Mädchen, zu so einem sage ich nicht Herr, sondern bloß Rhodes. Der Ort war Kirchberg, das Mädchen unsere Mutter. Und ja, es gibt entsetzliche Machthaber auf dieser Welt. Und vielen geht es wie diesem Rhodes. Sie wollen andere reinlegen und werden dann selber getäuscht. Aber statt daraus zu lernen und eine göttliche Mahnung zur Besinnung darin zu sehen, werden sie noch irrsinniger und brutaler. Mit den Informationen der Weisen aus dem Morgenland und einem gewissen teuflischen Sicherheitsabstand, Sicherheitsintervall, lässt im Gebiet Bethlehem alle Jungen im Alter von 1 bis 24 Monaten umbringen. Und auch wenn Bethlehem damals nicht so zahlreich bevölkert war, Herodes wurde zum Mörder von mehreren Dutzend Kleinkindern. Entsetzlich dieser Gewaltherrscher Rhodes. Aber der Mensch ist seit damals nicht besser geworden, sondern allenfalls eine humanere Bestie. In Deutschland wird durchschnittlich alle 5 Minuten ein Kind im Mutterleib umgebracht. Also an jedem Gottesdienstvormittag geschieht parallel auch ein Kindermord in herodianischem Ausmaß in Deutschland. Und unsere neue Regierung und fast ganz Europa arbeiten ja daran, dass das künftig noch effektiver geschieht. Und in unserem Text wird eine alttestamentliche Aussage wieder zitiert. Von Wehklagen ist die Rede. Vom Weinen einer Mutter. Ja, das richten Gewaltherrscher und Kindermörder an. Rama und Rahel werden genannt. Rama liegt 15 Kilometer von Jerusalem entfernt und Rahel bezeichnet neben der Person auch das Gebiet von Bethlehem, wo schon zur Zeit Jesu ein Grabmal für Rahel bestanden hat. In Matthäus 23 lesen wir davon. Interessant ist auch, dass im selben Kapitel Jeremia 31, das hier erfüllt wird, aus dem hier Vers 15 zitiert wird, in Vers 31 fortfolgende dann der neue Bund als Ausblick folgt. Also der Erlösung geht eine schmerzliche Zeit voraus, das ist die Aussage hier. Aber die Herodeszeit oder Rhodeszeit ist begrenzt und hat ein Ende. Der Herodes, so kann und muss man es formulieren, fährt zur Hölle. Das steht hinter dem kurzen Halbsatz am Anfang von Vers 19 und wir lesen jetzt die restlichen Verse 19 bis 23 mit einem doppelten Als. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Herodes ist gestorben. Wenige nüchterne Worte. Der Herodes, der Große, großer Baumeister, listiger, machtbewusster Politiker, Mann von 10 Ehefrauen, Leichen pflastern seinen Lebensweg, je länger, je mehr. Und Gottes Wort belässt es bei, ist gestorben. Genau zu der Stunde, die Gott will, sterben diese Leute. Und weiter heißt es in diesem Textabschnitt, die sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Gestern noch waren sie von großer Macht und gefürchtet, haben sich als Herren über Leben und Tod gesehen und betätigt. Und heute schon sind sie nicht mehr da, ein Nichts in dieser Welt. Fest in den Armen des zweiten Todes, festgehalten für das Gericht, von dem es in Hebräer 10 heißt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dieses Wissen tröstet unsere verfolgten Glaubensgeschwister und auch uns in Zeiten von Not und Bedrängnis. Über die ganzen großspurigen Herrscher und Herren heißt es schon in Psalm 2, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Die andere Seite, die finden wir wieder bei Josef, bei der Gruppe Familie. Wieder wie in Vers 13, sorgt Gott, er sendet seinen Boten. Wieder eine klare Anweisung, wieder klarer Gehorsam. So schreitet Josef gehorsam über die Grenze, betritt das Land Israel. Nun hört er aber, dass da, wo er konkret hin wollte, in Judäa, Archelaus als König herrschte. Hintergrund, die Erbstreitigkeiten brauchten eine gewisse Zeit, es gab Unruhen und die Gruppe Herodes, die bestand ja aus ziemlich gleichgearteten Genossen und die Brüder waren typische Erben, wenn es viel zu verteilen gibt. Und so bekam letztlich Archelaus Judäa, Herodes Antipas bekam Galiläa und Perea und Philippus bekam den Nordosten. Und nach zeitgenössischen Berichten war Archelaus seinem Vater am ähnlichsten, vor allem in der Grausamkeit. Sogar die Römer haben ihn später, deshalb so etwa 10 Jahre später, verbannt. Das will was heißen, wenn jemand den Römern zu grausam ist. Und deshalb ist die Angst von Josef verständlich, da wird da nichts besser. Denken wir an Nordkorea, wo auf Kim Jong-il Sohn Kim Jong-un folgte. Nichts wurde besser. Aber Josef handelt nicht eigenmächtig. Er wartet und Gott handelt mächtig, gibt ihm zum dritten Mal konkrete Wegweisung. Ziel ist nun Nazareth in Galiläa. Bethlehem und Jerusalem waren zu meiden. Damit, so schreibt Matthäus, wurde eine Voraussage von mehreren Propheten erfüllt, dass nämlich Jesus Nazoräer oder Nazarener heißen soll. Was könnte gemeint sein? Also ohne Erklärung kommt man da nicht drauf. Manche denken an nicht im Alten Testament aufgeschriebene Prophetenworte. Nazareth wird im Alten Testament nicht erwähnt, war auch ein unbedeutender Ort zunächst. Später heißt es ja bei der Jüngerberufung aus dem Mund von Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen. Deswegen vermuten manche, das ist gemeint, Jesus wurde zu den Verachteten gerechnet, könnte grundsätzlich auch sein. Aber die richtigere Spur ist wohl, dass Matthäus ja in Hebräisch und für Juden schrieb, deswegen folgender Bezug gemeint ist. Je zweimal steht in den großen Propheten Jesaja, Jeremia und Zacharia ein Vers mit Zweig bzw. Spross. Der bekannteste weihnachtliche, gibt es auch das Lied, es ist ein Rosensprung dazu, Jesaja 11, Vers 1, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Und das Wort Zweig, Spross, heißt hebräisch Netzer, also fast gleich wie Nazo oder Naza. Und in der hebräischen Schreibweise lässt man oft die Vokale weg und dann heißen Netzer und Nazo oder Naza genau gleich, nämlich NZR. Jesus ist also der von mehreren Propheten, der vielfach im Alten Testament angekündigte Spross, der Messias Israels und der Heiland und Herr der ganzen Welt. Zum vierten Mal weist Matthäus auf erfüllte Prophetie hin im Zusammenhang mit der Geburt Jesu, hier allein im Kapitel 2. Viermal, das heißt die im Jüdischen geforderte Anzahl von 2 oder 3 Zeugen, ist übererfüllt. Jesus ist der Messias, Gottes Sohn, der verheißene Erlöser. Er kam in Schwachheit, aber er ist Gott der Sohn. Sein Reich begann in Schwachheit, es ist auch heute bekämpft, aber nur in diesem Jesus ist das Heil für Juden und für alle Welt. Und in dieser Schwachheit und gleichzeitig in diesem Anrecht auf die Herrlichkeit in der Ewigkeit feiern wir vielleicht äußerlich einen geschwächten Gottesdienst und Weihnachten. Und es ist auch der letzte im alten Jahr an der Schwelle zum Neuen. Und für das neue Jahr steht in Johannes 6, Vers 37 die Jahreslosung für 2022, das Wort Jesu: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Andere Übersetzung: werde ich nicht hinausstoßen. Und da schließt sich ein Kreis, denn der Abschnitt, in dem die Jahreslosung steht, hat das Thema Jesus, das Brot des Lebens. Und Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Oder wenn man analog Winzerhausen übersetzt, Brothausen. Also in Brothausen ist das Brot des Lebens geboren. Und deswegen ist dieses Lied zur Jahreslosung eine schöne Abrundung unseres Gottesdienstes. Gerhard Schnitter hat es geschrieben, und beim ersten Vers klingt mehr noch die Schwachheit und beim zweiten mehr die Herrlichkeit an. Und das wollen wir jetzt zum Abschluss singen.